Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich mich ein bisschen frei gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch so warm fühlt. Ich finde das extrem warm hier drin. Ich weiß nicht wieso. Aber nicht jeder hat das gleiche Körperempfinden. Also ich bin ja auch ein bisschen hier unter der Höhensonne. Genau. Also ich heiße Jens Vogel für die Gäste und bin einer von den Pastoren hier und würde jetzt gerne predigen. Ich muss dazu sagen, Leute, die vor 5 Wochen in Reken waren, die kennen die Predigt schon. Normalerweise ist das so, dass ich eine Predigt für Dorsten vorbereite und dann wird die auch in Reken nochmal aufgewärmt. Diesmal ist das andersrum. Die Predigt habe ich damals für Reken geschrieben. Und zwar gab es einen Anlass, wie ich darauf gekommen bin. Und zwar habe ich einen Artikel in die Hand bekommen, der mich nochmal ganz neu überrascht hat über eine Blickrichtung auf das, was in der Bibel steht. Und zwar ist das so, dass ich ja schon relativ lange mit Jesus unterwegs bin. Ich habe irgendwann mal mit 13 Jahren habe ich irgendwie so erkannt, dass er für mich gestorben ist und dass er meine Schuld auf sich nehmen will. Und ich habe eingeschlagen. Ich habe gesagt, ja, ich möchte dieses Geschenk gern annehmen. Mir wurde aber auch ziemlich deutlich gesagt, dass wenn man dieses Geschenk annimmt, dann hat das auch was damit zu tun, dass man das Bestimmungsrecht über sein Leben an Jesus abgibt. Also das ist nicht so eine billige Entscheidung zu sagen, ich hole mir mal den Vorteil, sondern das hat auch damit zu tun, dass man den Preis seines eigenen Lebens bezahlt. Ja? Jesus sagt ja an einer Stelle ziemlich klar, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Okay, und da habe ich gedacht, bin schon so lange mit Jesus unterwegs, ich habe schon so viel verstanden von der Bibel und dann überrascht mich Gott doch immer wieder neu. Das finde ich fantastisch. Ich lasse mich gerne von Gott überraschen. Und zwar habe ich einen Artikel in die Hände bekommen, der beschäftigte sich damit, wie man denn heutzutage Jugendliche mit dem Evangelium erreicht. Wie macht man das? Und der hat eine steile These aufgestellt und der hat gesagt, dass es einen Wandel in der Kultur gibt. Ein Wandel in der Kultur. Und da werde ich ein bisschen was zu sagen. Und dann komme ich darauf, dass das Evangelium etwas Allumfassendes ist in dieser Hinsicht. Das erste lasse ich mal gleich weg. Ich komme mal gleich zu diesem Eisberg hier. Also die Soziologen, die sagen, dass die Kulturen sich eigentlich aufteilen in 3 verschiedene Richtungen. Die eine Richtung ist eine Schamkultur. Die andere Richtung ist eine Schuldkultur und die dritte Richtung ist eine Angstkultur. Ja? Und die Soziologen unterscheiden das und ich werde das auch gleich mal ein bisschen auseinanderdröseln, was das bedeutet. Und der Begriff Kultur steht sozusagen im Gegensatz zur Natur. Also Natur ist das, was von Gott gegeben ist, wo wir nichts dran ändern können. Kultur ist das, was der Mensch schafft, was der Mensch entwickelt. Das hat viel mit Sprache zu tun, das hat viel mit Gestaltung zu tun, mit unausgesprochenen Vereinbarungen, mit dem Verhaltenskodex etc. pp. Das ist Kultur. Und dazu zählt eben, was man sagt und was man tut. Und das könnt ihr ein bisschen da oben sehen, an diesem Eisberg. Da gibt es diesen Bereich der äußeren Kultur, den man sieht. Das sind so die offenen Dinge, wie man sich verhält, welche Dinge man wichtig findet, wie man redet, welche Sitten und Gebräuche es gibt. Da gibt es aber einen Großteil der Kultur, der nicht sichtbar ist, der bewegt sich sozusagen unter der Oberfläche. Das sind die darunterliegenden Werte. Ja? Das sind Regeln, Annahmen, Wahrnehmungs-, Denkmuster, Menschenbild, Weltanschauung und so weiter. Das ist das Unsichtbare, was darunter liegt. So, jetzt war in diesem Artikel die These, dass sich eine Kulturverschiebung bei den Jugendlichen ergibt. Und da habe ich mal noch ein Bild gebastelt, das ist dann von mir. Und zwar seht ihr hier ein 4-Quadranten-Diagramm, wo es nach oben hingeht, schamorientiert, nach unten schuldorientiert, nach links individualistisch und nach rechts kollektivistisch. Das muss ich kurz erklären. Individualistisch ist klar, der Einzelne steht im Mittelpunkt, der ist irgendwie wichtig. Wir sind in einer Kultur hier im Westen geprägt, weitestgehend in dem unteren linken Bereich, in einer Kultur, die sehr individualistisch geprägt ist und sehr schuldorientiert. Es geht immer darum, um die Frage, wer hat denn Recht? Ja, wer hat Recht und wer hat Unrecht? Wer ist schuld? Das ist immer die große Frage. Ja? Und dieser Autor, der hat jetzt die These vertreten, dass die Jugend heutzutage sich immer mehr in die Richtung des oberen rechten Quadranten bewegt, nämlich sie ist mehr schamorientiert und sie ist mehr kollektivistisch. Dass Jugend mehr kollektivistisch ist, liegt einfach daran, dass sie in einer Phase sind, wo sie ihre Identität finden und sich orientieren an den anderen Jugendlichen. völlig normal in der Phase, auch in dieser Lebensphase, ist das, glaube ich, sehr naheliegend, dass man guckt, wie sind die anderen so unterwegs, ist man Teil der Gruppe oder ist man Outsider? So, da ist das noch viel wichtiger als dann später im Leben. Da ist das auch wichtig, aber nicht ganz so wichtig. So, und diese Sache der Schamorientierung, die hat mich wirklich überrascht. Und ihr seht, dass es hier schon so eine Art Zusammenhang gibt, auch zwischen Schuld und Individualismus und zwischen Scham und Kollektivismus. Was macht jetzt eine Schuldkultur aus? Also ich mache jetzt mal so ein bisschen Soziologie eher und dann komme ich aber zur Bibel. Keine Sorge. Ja. Als erstes, will er nicht weiter, hat sich der Rechner aufgehängt. Er morg nicht. Als erstes gucken wir uns die Schuldkultur an. Schuld, genau. Was macht die Schuldkultur aus? Ich habe schon gesagt, in der Schuldkultur wird klar unterschieden zwischen dem, was richtig ist und was falsch ist. Zwischen dem, der schuld ist und der gerecht ist. Ja? Und derjenige, der darin aufgewachsen ist, und ich bin in so etwas aufgewachsen und ich bin sehr stark davon geprägt, der leidet sehr stark unter den eigenen Fehlern, unter der eigenen Schuld. Ja? Und der bewertet sich danach. Christen, die in dieser Kultur leben, die reden von Sündenerkenntnis. Ja, man muss seine Schuld erkennen, das ist ganz wichtig. Man muss umkehren von seiner Schuld und man muss mündig und persönlich Verantwortung übernehmen. Und das ist alles absolut biblisch. Aber das ist sehr stark von dieser Art der Kultur geprägt. Das heißt, der Blick auf dem, was in der Bibel steht, mit dieser Brille ist ein anderer als der, den wir uns gleich angucken werden. Also, Schuldkultur sagt, wenn sie das Evangelium verkündigt, du hast eine individuelle Schuld, dein Leben ohne Gott ist nicht das, was eigentlich gedacht war, kehre um und komm zurück in die Beziehung zu dem Vater im Himmel. Das ist sozusagen die Motivation, von der Schuldseite herzukommen. Und was ist der Kriegsschauplatz bei Schuld? Das zeigen schon die Finger da oben, die auf diese Frau zeigen. Das ist Anklage. Der Kriegsschauplatz von Schuld ist, von der Schuldkultur ist Anklage, Selbstanklage, sich selber schlecht fühlen, sich selber niedermachen oder von anderen niedergemacht werden. Also Anklage ist das Schlimme oder das ist der Kriegsschauplatz der Schuldkultur. Und die Hauptangst ist, dass man irgendwie in seinen Rechten irgendwie beschnitten wird. Ich glaube, dass jemand, der in einer Schamkultur dann lebt, zum Beispiel die Frage der Schuld überhaupt nicht so wichtig findet, sondern der hat eher das Gefühl, dass er verachtet wird und sein Gesicht verliert. Ja? Also in der Schamkultur ist Verachtung der Kriegsschauplatz, in der Schuldkultur Anklage, in der Schamkultur Verachtung. Und die Hauptangst, die dahinter steht, ist die, dass man Gemeinschaftsverlust erlebt. Beziehungsverlust erlebt, weil man anders ist als andere. Man ist nicht mehr Teil der Gruppe. Man gehört nicht mehr in das soziale Gefüge hinein. Man ist irgendwie isoliert. Man ist irgendwie so ein komischer Typ. Man ist irgendwie der Depp der Nation oder weiß ich nicht wie. Ja, das ist Schamkultur. Der Mensch, der in der Schamkultur lebt, der sieht nicht seine Fehler, sondern der sieht sich als den Fehler. Der meint, er selber ist der Fehler im System. Er schämt sich dafür. Er denkt nicht zuerst an seine Fehler, sondern er glaubt, er ist selbst der Fehler. Und der lebt sehr stark existenziell in dem Vergleich mit anderen Menschen im Umfeld. Der Kodex der Gruppe ist ziemlich wichtig, wie man sich verhält, wie man redet miteinander. Und der schamorientierte Mensch, der versucht, sich dem anzugleichen, um nicht aufzufahren. Ja, um Teil des Ganzen zu sein, Teil des Ganzen zu bleiben. Und ich glaube, dass gerade in der Jugend, das habe ich schon gesagt, bei der Identitätsfindung sehr viel inneres Zerren da ist zwischen Annahme und Einzigartigkeit. Jeder Mensch möchte gerne als einzigartig wahrgenommen werden. Das widerspricht aber dem, dass man nicht aus der Gruppe heraussticht. Versteht ihr das? Das sind zwei Bedürfnisse und Wünsche, die so eine Spannung erzeugen. Und ich glaube, das ist bei Jugendlichen insbesondere der Fall. Jetzt, wie ist das alles so gekommen? Also wo man früher ja nicht so richtig wusste, wie der andere unterwegs ist, weil viel mehr in der Anonymität passiert ist, da liegt heute alles auf dem Tisch. Es wird ja sogar gesagt, also wenn du nicht in den sozialen Medien unterwegs bist, also dann bist du nicht Teil der Gruppe sozusagen. Und jetzt fängst du an, dein Leben da zu offenbaren in den sozialen Medien und stellst plötzlich fest, du wirst beschämt ohne Ende. Also die ganze Sache der sozialen Medien hat die Schamkultur total befeuert. Ja? Mobbing, Beschämung, Verachtung, Kränkung, all diese Dinge passieren sehr stark jetzt auch in der Öffentlichkeit, was noch ein viel größerer Gesichtsverlust ist, als wenn dir das einer alleine vor den Kopf klatscht. Wenn dir einer alleine sagt, du bist ein Depp, ist das was anderes, als wenn er das in der Zeitung oder irgendwie bei Instagram postet. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Also es gibt da so eine Werteverschiebung. Bei der Schuldkultur, da geht es nur so schwarz-weiß. Das ist so entweder oder, richtig oder falsch. So. In der Schamkultur, da ist es so sowohl als auch. Das hat ein bisschen mit dieser Spannung zu tun. Ja? Und der ganze Toleranzbegriff, den wir in unserer Gesellschaft jetzt drin haben, der wird ja im Prinzip darauf angewendet. So, ja, so ganz pauschal und richtig oder falsch, das geht so nicht mehr. Die Frage stellt sich eigentlich nicht so sehr, was ist richtig und was ist falsch. Man stellt sich vielmehr die Frage, was ist echt? Schamkultur fragt danach, was ist echt? Authentizität, authentisch zu sein, das ist das große Wort, was über der Schamkultur steht. Sei, wie du bist. Und dann gibt es natürlich mit dem heutigen Toleranzbegriff, kannst du machen, was du willst im Grunde. Hauptsache, du bist echt. Ich weiß nicht, wie das ist bei denen, die noch in der Schule sind. Wir haben noch die Lehrer danach beurteilt, ob die uns die richtigen Sachen erzählt haben oder ob die dummes Zeug erzählt haben. Heute achtet man eher darauf, ob die echt sind. Sind die echt? Sind die ehrlich? Sind die offen? Ob die uns das Richtige erzählen oder nicht, ist nicht so wichtig. Hauptsache, die sind ehrlich, die sind offen, die spielen uns nichts vor. Das ist viel wichtiger. Und das ist definitiv ein Zeichen von einer Schamkultur. Also es geht sehr stark bei der Schamkultur darum, nicht das Gesicht zu verlieren. So, jetzt noch zu der Angstkultur. Die Angstkultur ist im Grunde ein Gemisch aus Schuld und Scham. Die Angstkultur ist eine Kultur, die man sehr stark in totalitären Regimen erlebt, wo man also total aufpassen muss. Und deswegen ist der Kriegsschauplatz bei der Angstkultur ist Strafe. Also wenn es bei Schuld Verachtung ist, nein Quatsch, bei Schuld habe ich gesagt, ist es Anklage, bei Scham ist es Verachtung, dann ist es bei Angst Strafe, Angst vor Strafe. Ja? Und deswegen wird alles getan in dieser Kultur, um Strafe zu verhindern. Und deswegen ist man so unauffällig wie möglich, man ist so angepasst wie möglich, man geht sozialen Konflikten aus dem Weg und das ist so eine Kombination aus beidem. Also Ehrverletzung, was zum Beispiel in der Schamkultur sehr stark ist, ist auch in der Angstkultur total wichtig. Also man in der Ehre verletzt zu werden, geht also gar nicht. Wir hatten gestern hier ein Seminar über Seelsorge und da ist mir eine Grafik, die habe ich jetzt hier nicht eingebaut, die erzähle ich euch eben, ganz interessant aufgefallen. Und zwar, vielleicht muss mir einer helfen, der auch dabei war. Das war die Grafik mit der Kränkung. Da hat der Carsten vorgestellt, dass es eine Kränkung im Bereich des Besitzes gibt. Also er hat dieses Beispiel genommen, wenn der einer mit seinem Schlüssel am Auto entlang kratzt, krack, dann entsteht eine Kränkung. Es ging darum, um Vergebung, aber er hat gesagt, die Voraussetzung, um vergeben zu müssen, ist, dass man gekränkt worden ist. Also einer macht deinen Besitz kaputt und wenn du sehr besitzorientiert bist, dann kriegst du natürlich so einen Hals. Und dann gibt es andere, die sind mehr, das ist der zweite Bereich gewesen, der war unten, was war das nochmal? Ja. Nee, das war der dritte Bereich. Den wollte ich zum Schluss machen, weil da geht es mir drum. Ehrverletzung ist das, worüber ich eigentlich reden wollte. Also Kränkung in der Ehre, Gesichtsverlust, schlecht gemacht werden. Das ist im Prinzip das, was, wofür man sich schämt. Man will nicht bloßgestellt werden. Man will nicht für bescheuert gehalten werden. Das mag kein Mensch. Ja? Und die Mechanismen, die man anwendet, damit man nicht da hineinkommt, die sind genau das, was kulturell wiederzufinden ist. So, ich habe das da in Reken aufs Flipchart geschrieben. Markus sagte so schön, Flipchart hin, was hast du gesagt? Hefte raus, Hausaufgaben. Und da seht ihr nochmal aufgelistet, Schuld, da geht es um richtig oder falsch. Bei Scham geht es, ist echt oder es ist nicht echt. Bei Schuld ist es entweder oder, bei Scham sowohl als auch. Ja, da geht es um die eigenen Fehler. Bei der Schuld und bei der Scham sieht man sich selbst als den Fehler. Bei Schuld geht es um Verantwortung übernehmen, mündig zu sein, und bei Scham authentisch zu sein. Dann Individualität, Kollektivität und dann die Kriegsschauplätze, Anklage, Verachtung, Strafe. Und die Antwort im Grunde für die Schuldfrage ist Rechtfertigung. Wird meine Strafe gerechtfertigt? Wie komme ich zur Rechtfertigung? Und die menschliche Antwort ist oft Selbstrechtfertigung. Ja? Wie kann ich mich selber rechtfertigen? Wie kann ich selber sagen, mein Fehlverhalten ist nicht ganz so schlimm. Ich vergleiche mich zum Beispiel mit anderen. Kommt zur Selbstrechtfertigung. Also Rechtfertigung ist die Antwort auf Schuld. Versöhnung ist die Antwort auf Scham. Demjenigen, der in der Schamkultur ist, der möchte sehr gerne gute Beziehungen haben. Dem liegt es echt an Harmonie. Und da geht es um Versöhnung. Und bei der Angst, da geht es schlicht und ergreifend um Befreiung. Unterschiede erkannt? Okay. Ich habe mit Claudia zusammengesessen und wir haben uns das über diesen Artikel unterhalten und haben dann sogar festgestellt, selbst wir sind unterschiedlich kulturell geprägt. Und ich glaube, selbst in der gleichen Generation, selbst hier unter uns, gibt es Leute, die sich sehr schämen, weil sie beschämt worden sind und sehr stark damit ein Problem haben. Und es gibt Leute, die sehr stark unter Schuld leiden und damit ein Problem haben. Also es ist kein so ein Schubladensystem, wo man sagen kann, ja okay, die Jugend stecken wir jetzt da rein und die Älteren stecken wir jetzt da rein. Aber so von der Tendenz her wollte ich das mal darstellen. Und der Artikel hat das versucht, von der Tendenz her darzustellen. Aber ich glaube, wie wir hier sitzen, haben wir alle Problematiken hier. Wir haben Angst, wir haben Scham, wir haben Schuld hier als Problem. Da bin ich ziemlich sicher. Und deswegen muss jeder mal so selber so sagen, so, wo finde ich mich denn da wieder irgendwie? Was ist denn so sozusagen das Ding, wo ich kämpfe? Wo ist mein Kampfplatz? Wo, wir haben hier gerade auch in den Eindrücken von Kampf gehört und wir haben von einem Schutz Gottes gehört. Und da möchte ich jetzt auch drauf eingehen. Jetzt stellt sich die Frage, hat das Evangelium, also die gute Nachricht, die frohe Botschaft, die in der Bibel steht, wozu Jesus gekommen ist und die Jesus ausgedrückt hat durch sein Leben und durch seine Reden, hat diese Nachricht Lösung oder ist das eine Antwort auf alle drei dieser Probleme? Und das war für mich der Augenöffner. Also ich habe ja gesagt, ich bin sehr stark von diesem Schuldding geprägt und sehe sehr stark, Menschen müssen irgendwie erkennen, dass sie irgendwie vor Gott nicht richtig sind und dann müssen sie Gottes Gnadenangebot erkennen und das annehmen. So, das ist so immer, und wenn ich in die Literatur gucke, lese ich auch das immer, aber das kann auch an meiner Brille liegen, also nicht an dieser, aber an dieser Schuldbrille. Und dann habe ich so gedacht, nee, das Evangelium ist viel, viel breiter. Ich habe das so eingeengt auf die Schuldfrage, aber es ist viel, viel breiter. Und wir gucken mal ganz am Anfang, wo die ganze Sache ja losging. Da gucken wir uns das mal an. Und wir stellen fest, und wir werden uns jetzt den Sündenfall angucken, wir stellen fest, dass das eigentlich ein Schuld-, Angst- und Schamfall ist. Und zwar alles drei gleichzeitig. All diese Dinge können wir da finden und sind im Prinzip alles drei Dinge, also sind alle drei ein Ergebnis von Gottes Ferne. Gucken wir uns das mal an. Hier haben wir das nochmal so. Und da ist der Text. Ist zu klein, oder? Könnt ihr das lesen? Ich lese es vor. Und sie nahm, also die Frau, also Eva, nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war. Auch davon aß er. Da wurden ihnen beide die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Die haben sich geschämt, schlagartig. Nach dem Sündenfall haben die sich sofort geschämt. Die haben sich sofort geschämt. Die haben erkannt, dass sie nackt waren, hatten sie vorher keinen Blick für. Durch die Sünde kam Scham in die Welt. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes. Wieso hat er sich plötzlich versteckt? Der hatte Angst. Der hatte Angst vor Strafe. Der wusste, der hat was falsch gemacht und der hat Angst, dass Gott ihn dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Deswegen haben sie sich versteckt. Angst ist durch Sünde in die Welt gekommen. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugestellt hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau, warum hast du das getan? Und die Frau sprach, die Schlange, die belog mich, dass ich aß. Schuld, Schuldverschiebung vor allen Dingen. Sofort Schuldverschiebung. Wir sehen also schon in dieser ersten Konsequenz von einer Entfernung von Gott, dass Scham in die Welt gekommen ist, dass Schuld in die Welt gekommen ist, dass Angst in die Welt gekommen ist. Und deswegen hat auch die gute Nachricht von dem, was Gott geplant hat, um dafür eine Antwort zu geben, eine Lösung, eine Erlösung zu geben, hat alles mit diesen drei Komponenten zu tun. Das habe ich auch in Regen erzählt. Ich habe vor drei oder, nee, ist schon länger her, als die Flüchtlingswelle war, habe ich ein Programm hier gemacht mit Flüchtlingen, das hieß Al-Masira. Das war in syrischer, arabischer Sprache mit deutschen Untertiteln, sonst hätte ich das ja auch alles gar nicht verstehen können. Das war in arabischen Ländern aufgenommen, es war so ein Videoprojekt. Und die Idee von dem Projekt war, angefangen von diesem Fall, dem Sündenfall, über die Propheten des Alten Testamentes hin die Hinweise auf den Messias, auf den Retter aufzuzeigen. Und als wir uns in ziemlich der ersten Einheit damit beschäftigt haben, mit diesem Sündenfall, da ging es null um Schuld. Ihr wisst, also arabische Länder, Schamkultur, aber sowas von, wo wir vielleicht genau das Gegenteil sind, total schambehaft. Das Wesentlichste, was da vermittelt worden ist, dass Gott Tiere dafür geopfert hat, um deren Felle zu nehmen, um die Scham zu bedecken. Das war der Hauptpunkt, der in dieser ganzen Geschichte erzählt worden ist. Und da habe ich so gedacht, da habe ich das erste Mal überhaupt wahrgenommen, wie eingeengt mein Blick ist auf diese Schuldfrage. Und damit erreicht man Menschen aus einer Schamkultur schlicht und ergreifend nicht. Die können das nicht nachvollziehen. Für die ist das kein Problem. Die Schuld ist nicht das Problem, die Scham ist das Problem. Also muss die Antwort auf ein Problem sich auch auf das Problem beziehen. Okay, und das finde ich sehr interessant, dass Gott das Erste, was er gemacht hat, na klar, ich habe zuerst verstanden, okay, er hat Tiere geopfert. Das ist schon die erste Vorschattung, auf das Jesus gekommen ist und sich hat opfern lassen. Sofort nach dem Sündenfall. Ich habe sofort das Opfer gesehen. Das war total wichtig. Aber dass die Felle dazu benutzt worden, um die Scham zu bedecken, das war überhaupt nicht in meinem Blick. Das ist aber so passiert. Ja? Ich habe dann auch angefangen, Sachen anders zu lesen. Zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das kennt ja der eine oder andere. Wo ein Vater zwei Söhne hatte und der eine sagt, komm, gib mir das Erbe, ich will jetzt ohne dich und ich will raus in die Welt, ich will die Welt erleben. Und dann bringt er das ganze Geld durch und irgendwann hat er nichts mehr und stellt fest, zu Hause war es doch irgendwie am besten. Und die Art, wie der zurückgekommen ist, ist eine volle Schamkultur-Fragestellung. Der war nicht mehr würdig, Sohn zu sein. Diesen Blick hatte er von sich. Er hat sich so geschämt für das, wie er mit seinem Vater umgegangen ist. So, und wir würden sagen, der hat das ganze Geld verprasst, der hat da Schuld auf sich geladen oder so. Das ist aber in der Geschichte nicht die Hauptbetonung, sondern die Hauptbetonung ist, dass der Vater ihn in seiner Ehre wiederherstellt. Ihn wieder hineinhebt in sein Sohnsein, in sein Sein, nicht in sein Tun. Der hat sich mit dem Tun gar nicht beschäftigt. Und das ist eigentlich ein Umgang im Hinblick auf Scham. Okay, das überspringe ich mal. Jetzt komme ich zu Jesaja 53, weil ich wirklich zeigen will, dass Jesus das Dingen gelöst hat. In Jesaja 53, ein Prophet aus dem Alten Testament wird vorhergesagt, durch den Propheten wird vorhergesagt, was im Prinzip wir neutestamentarisch am Kreuz sehen können oder in der Passion Christi sehen können. Der Jesaja beschreibt prophetisch, dass Jesus gekommen ist, um beschämt zu werden. Der ist eben nicht nur gekommen, um Schuld auf sich zu nehmen, sondern um Scham zu tragen. Da heißt es, er hatte keine Gestalt und keine Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste, der Unwerteste, voller Schmerzen und voller Krankheit. Er war so verachtet, dass man sein Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Also als Jesus diesen Weg zum Kreuz gegangen ist, da muss das so schlimm gewesen sein, dass die Leute ihr Gesicht abgewendet haben. Und übrigens, eine Kreuzigung war nicht nur eine Exekution, sondern war die absolute öffentliche Bloßstellung. Wir sehen immer die Kreuzigung mit Jesus, mit Lendenschurz und so weiter, aber für gewöhnlich haben die Römer die Leute nackt gekreuzigt. In der Bibel heißt es allerdings, dass die Soldaten Jesus wieder angezogen haben. Also die haben ihm ja erst die Klamotten vom Leib gerissen, dann haben sie ihm ja diesen Purpurmantel umgegeben und dann haben sie ihn ja verachtet, oh du König und so, und haben ihn bespuckt und so weiter. Dann haben sie ihm den Mantel wieder ausgezogen mit der Dornenkrone und so. Und dann steht da zwar, dass sie ihn wieder angezogen haben, aber im Grunde war eine Kreuzigung die totale Beschämung. Das war das öffentliche Zeichen, Gott hat jemand verlassen. Das war das öffentliche Zeichen, das ist der letzte Dreck. Der ist der letzte Dreck, der am Kreuz hängt. Jesus hat die Scham über sich ergehen lassen. Er hat nicht nur die Schuld getragen, er ist nicht nur durch ein Todestal der Angst gegangen. Im Garten Gethsemane hat er gebetet und er hat solche Angst gehabt, dass er Blut und Wasser geschwitzt hat. Er hat die Angst überwunden, er hat die Schuld auf sich genommen und er hat diesen Weg der Scham ist er gegangen. Und dann gucken wir uns nochmal genau an. Aus dem Matthäus-Evangelium. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und versammelten um ihn eine ganze Kohorte und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten und sprachen, gegrüßet seist du, der Judenkönig, und spuckten ihn an, sagt man heute, und nahmen das Rohr und schlugen damit auf sein Haupt. Und Jesus, von dem heißt es, er ist wie ein Schaf, was stumm vor seinem Scherer stand und so zur Schlachtbank geführt wurde, ohne Widerspruch, ohne sich zu verteidigen, einfach erduldet. Beschämt bis zum geht nicht mehr, verletzt bis zum geht nicht mehr. Und das alles hat er für dich und für mich gemacht. Und ich weiß nicht, was dazu notwendig ist, dass man versteht, dass Jesus das für einen persönlich gemacht hat. Weil man vielleicht denkt, nee, brauche ich nicht. Aber Gott denkt das anders. Gott sehnt sich so sehr nach der Beziehung, nach der Herzensbeziehung zu dir, dass er sagte, das war nötig. Es gab keinen anderen Ausweg, in die Beziehung zum Vater zurückzukommen, außer den, der Jesus da gegangen ist. Mit all diesen Bestandteilen. Und jetzt möchte ich nochmal was sagen. Es ist ja ein stellvertretendes Handeln Jesu. An unserer Stelle, wir wären es wert gewesen, bestraft zu werden. Wir wären es wert gewesen, beschämt zu werden. Wir wären es wert gewesen, Angst zu haben. Wir wären es wert gewesen. Jesus hat es an unserer Stelle gemacht. Und damit uns in eine Freiheit hinein eine Möglichkeit gegeben, die wir als Geschenk annehmen dürfen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Schamfrage zentraler ist, als wir glauben. Und das nicht nur bei Jugendlichen. Ich weiß nicht, was dir im Leben widerfahren ist, wo du dich total verschämst, wo vielleicht irgendwas total daneben gegangen ist und Leute dich verachtet haben, beschämt haben, gemobbt haben, missbraucht haben. Keine Ahnung. Gott hat eine Antwort dafür in Jesus. Gott hat eine Befreiung für dich, wenn du da drin steckst. Der will dir das wirklich wegnehmen. Und ich fasse das mal so zusammen. Jesus trug deine Schuld und du bekommst dafür seine Gerechtigkeit. Du musst dich nicht mehr selbst rechtfertigen. Du musst nicht darum streiten, dass du immer recht hast oder die Leute sehen, dass du recht hast. Du kannst da ganz ruhig sagen, ich bin gerechtfertigt in Jesus. Der hat meine Schuld getragen. Ich brauche mich nicht mehr zu verteidigen. Und Gott hat für mich die Frage erledigt, der Schuld. Ich bin gerechtfertigt. Jesus trug deine Scham. Und dafür bekommst du seine Herrlichkeit. Das ist dieser Tausch, den er dir anbietet. Und in Herrlichkeit zu leben, ist sowas Wunderbares, sich nicht mehr schämen zu müssen. Nicht mehr unter diesem Druck zu stehen, oh, ich bin irgendwie so viel anders und das ist ganz schlimm. Nein, du bist gut, wie du bist. Gott hat dich so gemacht, wie er dich haben wollte. Und er will mit dir Gemeinschaft haben. Und dann gibt es Dinge zu verändern, das stimmt. Aber nicht andersrum. Er ist in die Beziehung gekommen. Und das ist die Frage der Versöhnung. Und als drittes, Jesus trug deine Angst. Und du bekommst dafür seinen Frieden. Wenn Angst weg ist, dann ist Frieden da. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Wenn Angst weg ist, ist Frieden da. Und für diese drei Sachen ist Jesus gekommen. Und wir wollen ja, und das hat er für dich gemacht. Und wir wollen ja jetzt das Abendmahl feiern. Und im Abendmahl können wir uns nochmal richtig verinnerlichen, verdeutlichen. Wir können sogar zum Ausdruck bringen, dass Jesus genau diese drei Dinge getan hat. Ja? Lasst uns, wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen, darüber nachdenken, dass Jesus bereit war, sein Blut zu vergießen, seinen Körper schlagen zu lassen, zerstören zu lassen. Und lasst uns im Bewusstsein haben, dass Gott über diesen Tod hinaus einfach Erweckungskraft in ihn hineingelegt hat und ihn auferstehen hat lassen. Und damit wir uns identifizieren können mit ihm, so wie er sich mit uns identifiziert hat. Wenn wir gleich Abendmahl feiern, geh mal ganz bewusst dahin und während du das Abendmahl einnimmst, bring mal genau die Punkte im Gebet vor Gott, wo du sagst, das hat mich angesprochen. Das ist der wunde Punkt in meinem Leben. Da brauche ich Erlösung, da brauche ich Hilfe. Und du drückst deinen Glauben aus. Also wenn du das machst, dann ist es eine Frage, ob du das auch glaubst, was du da machst. Das ist keine Mystik, das hat auch keine Kraft in sich. Brot und Traubensaft hat keine Kraft in sich. Aber wenn sich das verbindet damit, dass man das bezieht auf Jesus, der sich da ja darstellen will, und nimmt es im Glauben an und im Vertrauen, dass diese Kraft tatsächlich von dem kommt, was er getan hat, dann hat das seine Wirkung. Und dazu möchte ich euch einladen. Oder möchten wir euch einladen als Gemeinde. Okay, ich bete noch und dann übergebe ich an dich. Vater, ich danke dir dafür, dass du in deinem Sohn Jesus Christus einen Weg gebahnt hast für jeden von uns. Für jeden von uns. Egal, welche Frage uns drückt, welche Brille wir aufhaben, welches Weltbild wir so vertreten. Du bist gekommen und hast die Schuldfrage geklärt. Die Schamfrage, die Angstfrage. Du bist gekommen, um uns wirklich zu erlösen von all diesen Dingen. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen hier mit deinem Heiligen Geist echt Dinge bewirkst. Echt Befreiung bringst, Herr. Und dass wir das im Glauben zum Ausdruck bringen, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, Herr. Du bist hier mit deiner Kraft, du bist hier mit deiner Stärke, du bist hier mit deiner Gegenwart. Du bist hier mit deiner Herrlichkeit, Herr. Dich wollen wir im Mittelpunkt sehen und sehen, dass du handelst an unseren Herzen. Und ich bete, dass wir hinterher hören werden, dass dieser Gottesdienst ein Schlüsselgottesdienst war für Menschen, wo eine Änderung stattgefunden hat im Leben, wo wirklich Lösung und Erlösung reingekommen ist. Amen.